Im Silicon Valley wird ernsthaft daran geforscht, den Tod abzuschaffen. Science Fiction könnte man meinen, und die entsprechende TV-Serie dazu gäbe es ja auch schon, Altered Carbon auf Netflix, eine Reihe, in der der Geist, das Wissen, das Bewusstsein eines Menschen von einem Körper in den nächsten Körper verpflanzt werden kann. Je mehr Geld man dafür ausgeben will, desto schöner, kräftiger, jugendlicher kann dann dieser Körper aussehen.
Wie schön. Der Wunsch nach Unsterblichkeit, der ist aber nicht neu, sondern schon der erste chinesische Kaiser, der forderte von seinen Beratern und Ärzten, nach dem Elixier des Lebens zu suchen, so nannte er das. Das war aber vergeblich. Und jetzt also diese Tech-Elite, die dafür ganz viel Geld aufwendet.
Wir haben vor der Sendung mit der Philosophin Janina Loh gesprochen. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Thema der angestrebten Unsterblichkeit und dem Glauben an die Kraft der Technologie.
Wir wollten von ihr wissen, was passieren würde, wenn ausgewählte Menschen nicht mehr sterben müssten, was das für die Gesellschaft bedeuten würde. Und zuerst haben wir sie als Philosophin gefragt, ob der Mensch denn den Tod eigentlich braucht.
Es gibt viele unterschiedliche philosophische Antworten darauf, was der Sinn des Lebens ist. Und eine davon wäre eben, dass der Tod Teil des Sinns des menschlichen Lebens ist. Aber es gibt zwei Gründe, die aus meiner Sicht gegen die Unsterblichkeit sprechen, aus philosophischer Sicht. Sie kennen sicherlich den einen Einwand, dass viele Leute sagen, naja, dann wird uns alles langweilig werden, dann wird alles zur bloßen Routine verflacht. Und dieser Einwand geht auf einen anderen, zunächst abstrakt klingenden Einwand zurück, nämlich auf den, dass wenn wir in einem sehr absoluten Sinne das Ende von etwas verlieren, verlieren wir auf Dauer auch das, was wir für gewöhnlich anfangen können. Vielleicht kann man das so ein bisschen an das Yin-Yang-Prinzip anlegen, dass Gegensätze sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig brauchen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, wir würden die Nacht verlieren, es wäre sozusagen immer hell, der Mond würde abgeschafft werden und dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwann keinen Begriff mehr vom Tag haben. Ähnlich bei Schwarz und Weiß, bei Hass und Liebe, bei all diesen Gegensätzen, von denen man für gewöhnlich annimmt, dass sie einander gegenseitig bedingen, dass sie sich brauchen und dass, wenn wir das eine verlieren, das andere irgendwann auch verloren geht. Das hört sich sehr abstrakt an, aber wenn wir uns daran erinnern, was mit dem Konzept des Anfangens einhergeht, wird es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Und zwar ist ja das Anfangen nicht einfach nur der Eintritt eines Menschen oder eines anderen Wesens in die Welt, sondern hat viel mit Jugend auch zu tun, mit Spontanität, mit etwas ganz ursprünglich und from scratch praktisch, also aus dem Nichts heraus neu schaffen zu können. Das Konzept des Neuen hängt mit dem Konzept des Anfangens auch ganz fundamental zusammen. Und eine Vermutung ist eben, dass wenn wir nicht mehr enden können, dann irgendwann auch nicht mehr anfangen können.
Das heißt, ein Leben ohne Ende würde eigentlich ein Leben aus ständigem Prokrastinieren sein.
Ja, da kommen wir dann eben zu dieser Folge, die meisten Menschen als erste intuitiv anführen, dass alles irgendwann so zu einer bloßen Langeweile und Routine, Prokrastination haben Sie jetzt gesagt, verflacht. Aber es könnte auch daraus ein Wandel in unseren emotionalen Beziehungen damit einhergehen, dass wir zum Beispiel keine Risiken mehr eingehen wollen, weil wir dieses endlose, ich beginne eine Beziehung und dann muss ich mit Schmerz und Verlust irgendwie rechnen. Und deswegen habe ich keine Lust mehr, irgendwie mich diesem Risiko auszusetzen. Ich kenne das ja alles schon. Ich weiß schon, wohin das Ganze einerlei des Menschen irgendwie führt. Und deswegen habe ich gar keine Lust mehr, irgendwie das Projekt Liebe sozusagen auszuprobieren, weil es mir zu riskant erscheint. Eine weitere Konsequenz könnte sein, dass man mit dem Alten und mit dem Bekannten spielen möchte. Ne? Also, dass man versucht, eine größtmögliche Variation zu erzeugen, da, wo überhaupt keine Variation eigentlich mehr möglich ist. Und das könnte durchaus diskriminierenden und anderen Neigungen Vorschub leisten. Ne? Das sind alles so mögliche Teilfolgen, die aus diesem Verlust des Anfangens heraus resultieren können.
Jetzt ist es so, die Eliten des Silicon Valleys stecken gerade am meisten Geld in Forschung rund ums Älterwerden. Sie versuchen also dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Wege zu finden, ewig zu leben. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet dort dieser Wunsch nach Unsterblichkeit so groß ist?
Also ich glaube, dass ein Grund darin liegt, dass viele von den Leuten im Silicon Valley sogenannte Transhumanisten sind, so wie ich es sehe. Transhumanisten sind Leute, die versuchen, den Menschen technologisch zu modifizieren, zu verbessern, zu einem posthumanen Wesen zu machen und das eben auf technologische Art und Weise. Und dem liegt so eine ganz komische Vorstellung von einem Mehr ist besser zugrunde, dass sozusagen alles, wovon wir mehr haben, besser ist, als wenn wir weniger davon haben. Ob das jetzt mehr Schönheit, mehr Intelligenz ist, mehr andere emotionale Wahrnehmungsfähigkeiten, überhaupt andere Fähigkeiten, irgendwie Ultraschallwellen wahrnehmen zu können oder, keine Ahnung, ein drittes Ohr zu haben oder sowas. Und dazu gehört eben auch ein mehr, ganz fundamental ein Mehr an Zeit, weil für Transhumanisten eben das Mehr an Zeit ganz fundamental die Möglichkeit eröffnet, alle anderen Probleme, die der Mensch so hat, ja, bewältigen zu können. Und deswegen ist irgendwie so der Wunsch nach Unsterblichkeit oder zumindest nach einer radikalen Verlängerung des menschlichen Lebens häufig bei solchen Leuten an erster Stelle zu finden. Und damit geht einher, dass viele Transhumanisten so einen ganz ultimativen Kontrollwunsch haben, also das menschliche Dasein in jeder denkbaren Form kontrollieren, beherrschen, kalkulieren und berechnen zu können.
Ist ja ganz interessant, dass Silicon Valley ist ja nun ein Ort, wo ein großer Technikglaube herrscht. Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Kann man vielleicht so weit gehen, dass dort der Körper von diesen Transhumanisten ein bisschen so betrachtet wird wie ein Computerprogramm? Und wenn man dann eben nur die richtige Technik findet, dann kann man auch alle Fehler eliminieren, die es da gibt, alle alte Zellen beseitigen oder neu programmieren. Und meine Frage wäre jetzt, was bedeutet dieser Blick eigentlich auf die Sicht auf unseren Körper? Also verändert sich dadurch die Idee vom Menschsein?
Es gibt auf jeden Fall eine ganz klassische Sicht, die mit dem korreliert, was Sie gerade beschrieben haben, eine Position, die sich Patternism nennt, dass sozusagen alles, was den Menschen als Individuum auszeichnet, seine ganzen Idiosynkrasien, seine ganzen Eigenschaften, seine Hobbys, seine Vorlieben, seine Abneigungen, alle Charakterzüge, dass sich das im ganz wesentlichen Sinne auf Informationen, auf Pattern, auf einzelne Daten zurückführen lassen kann, die man eben wieder kontrollieren und berechnen und kalkulieren kann und die eben in einem Computerprogramm in irgendeiner Form als Information realisiert werden können. Und natürlich hängt damit auf einer weiteren Ebene eine bestimmte Vorstellung von dem Verhältnis von Geist und Körper zusammen, ne? Dass sozusagen alles, was den Menschen auszeichnet, in irgendeiner Form auf Informationen zurückgeführt werden kann und dass diese Informationen letztlich auf alle möglichen Medien übertragen werden können, also vielleicht sogar auch von dem biologischen Medium, also von dem organischen menschlichen Körper irgendwann auf einen Computer übertragen werden kann oder auch auf einen artifiziellen, auf einen künstlichen Körper, der dann irgendwie mehr Fähigkeiten hat, schöner, stärker, besser, dauerhafter, leistungsfähiger ist. Oder aber vielleicht auch irgendwann zu so einer Art, Ray Kurzweil scheint sich das irgendwie vorzustellen, so eine Art Cloud abgeloadet werden zu können. Und dann, wenn man Leuten so wie Hans Moravec und anderen zuhört, dann könnten tatsächlich auf diese Weise auch Menschen auf andere Planeten geschickt werden, ne, in Form ihres informationellen Gewandes sozusagen und da in andere Körper wieder runtergeladen werden können oder auch nicht. Also Sie haben vollkommen recht, damit hängt ein ganz fundamental ein Leib-Körper-Dualismus zusammen, dass sozusagen alles, was wichtig am Menschen ist, auf Informationen reduziert werden kann. Und diese Informationen sind letztlich unabhängig von der Substanz, an die sie gebunden sind. Und es ist bloß ein gemeiner Zufall, dass die Natur uns in so einen sterblichen, organischen Körper gebannt hat. Vielleicht könnten wir den sozusagen irgendwann auch abstoßen.
Wir leben ja in einer ziemlich ungerechten Welt. Es gibt Reich und Arm, es gibt Entwicklungsländer, es gibt reiche Länder. Der Tod, da konnte man sich immer mit trösten, das ist der große Gleichmacher. Daran wird jetzt also von diesen Tech-Milliardären gerüttelt, oder sie versuchen es zumindest. Aber ist das nicht auch unglaublich egoistisch und narzisstisch, sich auf einmal so gottgleich den Körper sich vorzunehmen und zu sagen, wir schaffen den Tod ab?
Also das ist auch ein klassischer Einwand, der von Seiten der sogenannten Bioluditen, so wie Transhumanisten sie gerne nennen, immer wieder gebracht wird, dass der Mensch eben versucht, Gott zu spielen. Und dass das irgendwie, dass das was Schlechtes wäre. Aber ich glaube schon, dass unabhängig von der Frage nach Gott und Gott spielen und sich irgendwie über die Natur erheben, dass auf jeden Fall da ganz harte soziale, gesellschaftliche, politische und ökonomische Folgen daraus resultieren, wenn tatsächlich Unsterblichkeit zumindest für einen Teil der Gesellschaft irgendwann möglich ist. Ne? Dann stellt sich die Frage, für wen denn bitte schön und unter welchen Bedingungen? Vielleicht ja auch erstmal gar nicht den Reichen und Mächtigen, sondern vielleicht einer gewissen einer wissenschaftlichen Elite, die dann sich damit auseinandersetzen kann, alle anderen Probleme, die das arme menschliche Dasein belasten, zu lösen. Und dann irgendwann kann man auch die gemeine Masse unsterblich machen. Ne? Aber also das ist auf jeden Fall ein sehr elitärer Gedanke der Unsterblichkeit, der in der Wirklichkeit auf jeden Fall mit harten finanziellen, wie gesagt, ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat und erstmal vermutlich zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte.
Auf der anderen Seite kann man ja schon auch sagen, dass dieser Wunsch, ewig zu leben, jetzt nicht etwas ganz Neues ist. Das haben jetzt nicht die Eliten des Silicon Valleys erfunden, sondern zum Beispiel auch der erste Kaiser von China ist dafür berühmt, dass er gerne ewig leben wollte. Und es spielt ja in ganz vielen Tragödien und Sagen und Geschichten eine Rolle, diese Idee, dass man nicht stirbt. Gehört das nicht auch mit zum Menschsein dazu?
Ja, das ist auch tatsächlich ein Argument, das Transhumanisten gerne vorbringen, wenn es um die Unsterblichkeit geht, dass das ja überhaupt nichts Neues sei, dass wir das in der menschlichen Kultur schon seit Tausenden von Jahren finden. Und Sie haben gerade auf den chinesischen Kaiser angesprochen. Es gibt, Sie kennen vermutlich auch das Gilgamesch-Epos, ne, von ungefähr 2800 vor Christus, wo König Gilgamesch aus Uruk in die Unterwelt zieht, um unsterblich zu werden. Ne? Und mit solchen Argumenten kommen dann Transhumanisten gerne, um zu sagen, ja, das liegt ja in der Conditio Humana. Ne? Das ist ja schon Teil des Menschen. Und wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, dann finden wir das überall wieder, dieses Moment. Und aus meiner Sicht ist das irgendwie so eine Art, ja, also sie versuchen dadurch sozusagen ein anthropologisches Argument zu machen. Es gehört zur Natur des Menschen, dass der Mensch sich immer weiterentwickeln und selbst transzendieren möchte und irgendwann unsterblich werden möchte. Aber es ist ein verhältnismäßig schwaches anthropologisches Argument, weil es gibt ja tatsächlich viele Menschen, mich vielleicht eingeschlossen, die sich nicht selbst transzendieren wollen, die nicht selbst unsterblich werden wollen. Und sind das dann überhaupt noch Menschen in einem harten Sinne des Wortes? Darüber wollen Transhumanisten natürlich nicht gerne reden. Sie wollen eigentlich den Punkt mit der Unsterblichkeit, dass das ja nichts Neues wäre, wollen sie eigentlich nur deswegen machen, um ihre Idee einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ne? Also sich nicht als die großen Revolutionäre darstellen zu müssen, die damit irgendwie mit der menschlichen Natur spielen würden oder so, sondern zu sagen, na ja, guck doch mal, das ist doch alles irgendwie gar nicht so wild, was wir hier wollen. Das ist doch gar keine Revolution, sondern wir wollten das eigentlich, wir Menschen wollen das doch schon seit jeher. Und tatsächlich, glaube ich, geht damit ein impliziter Fatalismus oder Determinismus einher, dass wir sowas sagen wie, die Natur ist eigentlich schon auf dem Weg dahin. Ne? Und das zeigen wir dadurch, dass wir unsterblich werden wollen, tun wir nur der Natur einen Gefallen. Wir machen das, was wir eigentlich schon seit Jahrtausenden bestrebt sind zu tun. Das setzen wir jetzt endlich in die Tat um. Und diesem Determinismus oder Fatalismus würde ich einfach nicht folgen, bin ich nicht bereit zu folgen.
Ob der Tod wirklich besiegt werden kann, das weiß ja niemand. Das sind ja alles ja fast schon Wetten auf die Zukunft, die da abgeschlossen werden. Aber falls das wirklich eintreten würde, dass der Tod besiegt werden kann oder zumindest ganz stark herausgezögert werden kann, da ergeben sich ja einige Fragen noch daraus. Zwei der wichtigsten vielleicht. Was machen die Menschen mit ihrem Leben, wenn sie alle Zeit der Welt haben? Und die zweite, ist dann Fortpflanzung überhaupt noch statthaft? Weil, ja, wenn wir alle ewig leben und dann noch zusätzlich neue Menschen dazukommen, dann ist das mit der Überbevölkerung ja nur noch eine Frage der Zeit, wann das die ganze Erde kaputt macht und sowas. Vor Antworten auf diese Fragen, da drücken sich die Hightech-Milliardäre ja. Aber es gibt auch keine befriedigenden Antworten darauf. Oder hätten Sie welche?
Nee, das führt uns ein bisschen zu der ersten Frage zurück, dass wenn wir eben das Ende verlieren, das ultimative Ende des Menschen, eben den Tod, dass wir dann auch das Anfangen können verlieren. Und wie ich gerade schon sagte, also ich glaube schon, dass zumindest eine Gefahr ist, dass wenn wir alle Zeit der Welt haben, dann irgendwann in einem radikalen Sinne nichts Neues mehr erfahren können und dann uns erstmal langweilig werden könnte und wir dann versuchen, das Altbekannte zu variieren. Und das muss erstmal an sich nichts Schlechtes sein, aber es kann auf jeden Fall dazu führen, dass ja, bestimmten Neigungen, bestimmten diskriminierenden oder perversen Neigungen Vorschub geleistet wird, dass wir nicht mehr risikobereit sind, weil wir einfach schon so oft verletzt worden sind und so oft Verlust empfunden haben und deswegen das einfach alles nicht mehr wollen und ja, dass das menschliche Leben so ein bisschen degeneriert. Das könnte man vielleicht auf die Frage nach der, was machen wir mit unserer Zeit, antworten. Und das Zweite ist, dass ja, also Transhumanisten würden ja sowas sagen wie, kann schon sein, dass wir irgendwann den Planeten Erde vollkommen ausgelastet haben, was die Anzahl der menschlichen Individuen anbelangt, aber dann wandern wir einfach auf andere Planeten aus.
Also, die Zeit ist ja dann da.
Die Zeit ist ja, das ist genau das. Ne? Also wenn wir erstmal unsterblich sind, können wir uns allen anderen banalen Problemen irgendwie widmen. Und dann können wir irgendwie versuchen, auch Krankheiten irgendwie auszumerzen oder irgendwie auf andere Planeten auszuwandern. Aber eine ökonomische Antwort erstmal auf das Problem der Unsterblichkeit wäre natürlich dann Geburten zu verbieten. Ne?
Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dieses Thema, der Wunsch nach Unsterblichkeit, der begleitet die Menschheit, seitdem es sie wahrscheinlich gibt. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite ist ja so eine neue Dynamik da reingekommen in diese ganze Diskussion durch das Internet sicherlich. Ja? Also die technologische Entwicklung, die es da gibt, die Vernetzung, die Daten, die Digitalisierung, all das scheint uns ja auch schon heute, obwohl es das Internet noch gar nicht so lange gibt, als unsterblich. Es ist viel zu groß, nimmt man an, um jemals nicht mehr existieren zu können. Sehen Sie da so einen Zusammenhang zwischen dieser Wahrnehmung der vernetzten Welt und diesem gerade sehr stark diskutierten Wunsch nach Unsterblichkeit?
Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja gerade über diese Vorstellung unterhalten, dass alles, was am Menschen und am einzelnen Individuum wichtig ist, irgendwie in Informationen übertragen werden kann. Ne? Und so könnte man eben auch sagen, Facebook oder die Profile, die ich in sozialen Medien habe, sind Teil davon, ne? Sind irgendwie Teil des Informationspools, der meine Persönlichkeit letztlich ausmacht. Und in dem Sinne sind Facebook und andere soziale Medien gerade ein hervorragendes Beispiel für die Möglichkeit, unsterblich zu werden. Weil wir ja alle wissen, dass auch nach unserem individuellen Tod die Informationen erhalten bleiben. Ne? Und das, was man einmal ins Internet gegeben hat, das bleibt alleine. Man kann natürlich versuchen, das irgendwie irgendwelche Fotos oder irgendwelche Informationen wieder aus dem Internet herauszubekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass trotzdem diese Medien irgendwo dann auch weiter herumschwirren, diese Informationen. Und das heißt, das sogenannte Internet, die verrückte Welt des Internets und die sozialen Medien sind eben ein gutes Beispiel für diese Position, dass alles, was irgendwie wichtig ist, auf Informationen reduziert werden kann und dadurch eben auch quasi en passant unsterblich werden kann. Der Einwand dagegen ist, naja, dass diese Informationen eben letztlich nicht alles sind, was wir als Menschen, was uns ausmacht als Menschen. Ne? Und ich glaube, die meisten würden sich echt beschweren, wenn man ihnen sagen würde, dass das Sammelsurium an sozialen Profilen, die sie haben auf Twitter und Facebook und anderen Medien, dass das ihre Persönlichkeit ist. Und dass nichts weiter ihre Persönlichkeit ist. Ne? Also ich glaube, dass viele Menschen trotzdem irgendwie die Vorstellung haben, dass nicht alles, was an ihrer Person einzigartig und besonders ist, sich auf Informationen reduzieren lassen kann und dann auch digitalisiert werden kann. Das ist immer sozusagen ein unbekanntes X der Persönlichkeit gibt, das sich nicht auf Informationen reduzieren lassen kann.
Das Bewusstsein zum Beispiel.
Vielleicht.
Das wäre ja dann auch gar nicht mehr da. Es ist ja jetzt schon so, dass Reiche eine höhere Lebenserwartung haben. Die können sich besseres Essen leisten, bessere Gesundheitsvorsorge. Die können sich vielleicht teure, vielleicht noch nicht erprobte medizinische Maßnahmen leisten, wenn es soweit wäre, wenn sie krank sind. Bill Gates ist interessanterweise nicht dafür bekannt, dass er in Unsterblichkeitsunternehmen investiert. Er lässt an Impfstoffen gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria forschen, also Krankheiten, die auch viel die Armen betreffen. Welche Verantwortung wächst denn aus unermesslichem Reichtum?
Vielleicht kennen Sie den Satz aus, ich glaube, es ist Spider-Man, mit mehr Macht kommt mehr Verantwortung. Mhm. Und tatsächlich stellt Einflussmöglichkeit, unter Einflussmöglichkeit rechne ich natürlich jetzt auch ökonomische Ressourcen und finanzielle Ressourcen, das ist Einflussmöglichkeit ist eine Bedingung für verantwortliches Handeln. Und Verantwortung ist ein gradueller Begriff. Also man kann von mehr oder weniger Verantwortung sprechen in Abhängigkeit von den Bedingungen, unter denen verantwortliches Handeln möglich ist. Manche Menschen haben eben mehr Einfluss, mehr Macht, mehr finanzielle Ressourcen als andere und demzufolge auch mehr Verantwortung, könnte man sagen. Das heißt aber nicht, dass nicht alle anderen Menschen auch eine gewisse Verantwortung tragen in dem Bereich, in dem sie tätig sind und mit den Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, für gesellschaftliche Zustände hinzuwirken oder für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen einzutreten, die ihnen wichtig sind. Also es kann durchaus sein, dass jemand wie Bill Gates mehr Verantwortung trägt, weil er mehr Mittel, mehr Ressourcen hat. Aber das reduziert sozusagen nicht die Verantwortung der anderen beteiligten Menschen.
Wenn wir nochmal bei diesen Eliten bleiben des Silicon Valleys, die ja nun alle relativ viel Geld haben und alle gerne in diese Unsterblichkeitsgeschichte investieren, dann ist ja eine Sache auffällig, dass nämlich viele von ihnen auch früh einen Elternteil verloren haben. Kann man sich vielleicht auch so, das ist jetzt natürlich eine psychologische Interpretation, die wir da vornehmen, aber kann man vielleicht so weit gehen zu sagen, dass diese Vorstellung, dass man durch Technik alles kontrollieren kann, diesen Menschen, die haben dadurch ja auch unglaublich viel bekommen, dass sie damit versuchen auszugleichen, was die Biologie und das Schicksal ihnen genommen hat?
Ich glaube, man kann daraus durchaus einen generellen Punkt machen, dass bei vielen Transhumanisten und die Vorstellung vorherrscht, dass das organische und biologische, das sogenannte natürliche, dass das irgendwie mystisch ist und dass wir das nicht ganz verstehen und dieses ganze seltsame Wechselspiel von Werden und Vergehen, das ist uns alles irgendwie vielleicht biologisch einigermaßen klar, aber warum das alles passiert und wie man das, ob man das kontrollieren kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und auch da zeigt sich irgendwie, dass Technik eine Möglichkeit ist, das, was wir nicht verstehen und kontrollieren können, möglichst transparent, verständlich, kalkulierbar und eben kontrollierbar zu machen und dass dadurch eben Macht entsteht, ne? Und die Möglichkeit, über das eigene Dasein und über das Dasein derjenigen, die man liebt und schätzt, verfügen zu können, eine großmögliche Verfügungsgewalt zu haben.
Vielen Irgendwie Dank, auch ja. Ganz liebenswert, ja.
Ich würde also sagen, erstmal
der Wunsch ist jedenfalls nachvollziehbar.
Ja, das vermutlich schon, aber es gehen damit eben sehr, sehr viele Probleme einher. Ich sehe die Transhumanisten häufig so und vor allen Dingen die Silicon Valley-Leute gerne so wie, kennen Sie noch den Mathe-Club bei den Simpsons, der irgendwie im Keller der Schule haust? Ja. Und das sind auch ganz liebenswerte Gesellen, die aber, ich meine, das ist nun mal so das Bild vom Nerd, ne? Das vielleicht eine ganz liebenswerte und tolle Person ist, aber ein bisschen auch den Bezug zur Wirklichkeit vielleicht auch verloren hat und eingebüßt hat durch dieses Geniehafte, das ihr seinem Denken irgendwie zugrunde liegt. Und dann werden solche Konsequenzen gerne irgendwie weiter weggeschoben, ne, oder auf bloße philosophische Gedankenexperimente herabgestuft. Aber ich glaube, die sind halt ganz real und ganz wirklich.
Ich glaube, dass da auch dieses typisch Amerikanische dazukommt. Du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. So als Lebensmantra ist das in weiten Teilen Amerikas so verbreitet. Und die weiten das halt aus, aufs Leben. Wenn man es nur doll genug will.
Dann, ganz genau. Und das hat wieder dieses Kontrollbestreben, ne? Dass wir alles in irgendeiner Form handhabbar machen müssen und unter unserer Verfügungsgewalt haben müssen. Das ist auch ein Denken der modernen Massengesellschaft und Konsumgesellschaft. Ne? Also, dass alles irgendwie einen Wert hat, den man berechnen kann und dass das alles irgendwie kalkulierbar und beherrschbar ist.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja.